Absicht, ein Internet zu errichten.
Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde.
Wollt ihr den totalen Tweet?
Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben.
Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause.
Ja, schön, dass dich zu hören, Thomas, und schön, dich auch gesund zu hören. Du bist ja wieder in Solingen, Du warst im Urlaub.
Ja.
Und während deines Urlaubs ist das passiert, mit dem wir uns in dieser Sendung beschäftigen wollen.
Ganz genau. Und dann würde ich auch sagen, machen wir heute keine langen Vorreden, außer natürlich, was trinkst du?
Ich habe einen, ohne dass wir Werbung machen, wir machen ja noch keine Werbung, ich trinke einen Heineken 00, weil wir sind ja transparente Podcast. Ja. Es ist 13.33 Uhr am 24.07., also gestern, wenn ihr das hört, wenn ihr uns Sonntag hört.
Ja.
Wenn ihr uns später hört, dann ist es eben schon ein paar Tage her. Aber sozusagen fast live.
Genau, fast live zum Erscheinungstag, also fast zum Erscheinungstag. Aktueller geht es diesmal nicht. Wir haben uns etwas Zeit gelassen. Du trinkst einen Heineken 00.
Jupp. Und ich was hast du Schönes?
Ich trinke, tatsächlich habe ich meinem Magen in der letzten Woche ein bisschen Ruhe gegönnt. Also ich war sehr vorsichtig mit fester Nahrung. Nicht, weil ich krank war, sondern weil ich einfach dachte, mein Magen braucht einfach mal eine kleine Ruhepause.
Also
Kaffee habe ich die ganze Zeit getrunken. Man soll ihn ja auch nicht zu unterfordern.
Also der feine Herr hat gut gelebt im Urlaub, kann man so zusammenfassen.
Zu gut. Und deshalb musste erst mal ein bisschen, das war eine erschreckende Zahl, die sich da auf der Waage kundtat. Und nach all den Hotdogs abends gab es nur Hotdogs und es gab nur Fischbrötchen. Eigentlich habe ich mich nur von Hotdogs, Fischbrötchen und Süßigkeiten ernährt. Aber jetzt gibt es einen wunderschönen Apfel, Gurke, Ananas, Zitrone und das andere kann ich nicht erkennen, weil ich die Brille nicht auf habe. Wein steht da nicht, aber was steht da? Minze.
Okay, aber das ist dann also alkoholfrei auch heute.
Das ist alkoholfrei und ich trinke aus einer Helmut-Schmidt-Gedächtnistasse einen wunderbar aufgebrühten Kaffee.
Ach, herrlich.
Ich glaube, damit kann man diese Folge ganz gut starten. Und als Tagesordnungspunkt 1 oder als These 1 steht hier einfach nur, Thomas berichtet über die aktuelle Hochwasserlage in NRW.
Genau, weil du ja nun da bist. Ne?
Genau, ich bin vor Ort.
Wollen wir noch kurz die Geschichte erzählen? Weil letztendlich ist es ja so, du warst mit deiner Familie in der alten Heimat in Nordfriesland im Urlaub.
Ganz genau.
Und mit allem, was ich gesehen und gehört habe, wir haben ja auch mal miteinander geschnackt zwischendurch, hattet ihr eine richtig schöne Zeit auf dem Reiterhof.
Ja.
Naja, und währenddessen passierte halt diese Katastrophe zu Hause, kann man ja ruhig sagen.
Genau, Also man darf nicht vergessen, wir haben natürlich nach der Corona-Zeit, wir haben sehr lange damit gewartet, können wir jetzt in Urlaub fahren und dann fährt man in Urlaub und dann sowas. Und natürlich haben wir dann abends in der Ferienwohnung, wo es ja wunderschön ist, wir hatten ja wunderschönes Sonnenwetter, aber vor allen Dingen schön auch mit Wind und allem drum und dran. Wir haben wirklich viel gemacht und abends kommen wir dann nach Hause, ja relativ zu Beginn dieser Ferienwoche, und sehen dann die Bilder von hier. Und man kennt das ja eigentlich, also Mann sage ich hier ganz bewusst, man kennt das, man macht den Fernseher an, sieht Katastrophenbilder, irgendwo Flut in Bangladesch, Flut hier, Flut da, Explosion und sonst was. Und auf einmal sieht man das aus der Region NRW. Auch das ist noch nicht so dramatisch, sage ich mal, weil man es einfach gewohnt ist. Und dann sieht man aber das Lieblingsrestaurant der Schwiegereltern, in dem ich auch schon sehr oft zu Gast war, wie das quasi überflutet wird von dem Wasser, das also über die Ufer tritt. Und da wurde mir dann schon ganz anders. Also das war wirklich dann ein Gefühl, wo ich dachte, ja, das ist sehr, sehr dicht dran.
Gab es einen Moment, wo ihr gesagt habt, wir fahren jetzt nach Hause, wir müssen gucken, ob unser Haus wegschwimmt oder sowas?
Nee. Nein. Also das war, wir wurden von zu Hause, von der Familie und auch von Freunden und Bekannten sehr gut auf dem Laufenden gehalten.
Okay,
also für uns Und das ist das Paradoxe für uns hier, bestand zu keiner Zeit Gefahr. Ja, ein bisschen Wasser ist in den Keller gelaufen, aber das tut es, wenn es ordentlich regnet. Also wir sind ja hier im Bergischen Land, das ist also dieses Dreieck Wuppertal, Remscheid, Solingen.
Ja.
Und da ist es halt tatsächlich, also für mich ist das Gebirge, man sagt also, das sind Berge, es geht schon hier so teilweise sehr steil nach oben. Aber und da ist es auch normal, dass mal ein bisschen Wasser in den Keller kommt, aber nicht in einem Ausmaße. Das war dann danach dann wieder auch trocken, gar kein Problem.
Ja. Aber okay, also das ist eben, ihr seid ja sozusagen davongekommen, was euch persönlich angeht, aber ihr habt es ja im Umfeld, genau. Und ihr seid ja auch, du bist ja auch vermutlich mal, als ihr nach Hause gefahren seid, da hast du ja auch viel erlebt, ne? Also das gesehen und das kriegt man ja schon mit, dass da echt was
genau,
passiert
also
ist, ne? Oder?
Darauf wäre ich jetzt auch gekommen, also es ist tatsächlich so. Auf der Rückfahrt haben wir dann gesehen, wie schon Rettungskräfte abgezogen wurden. Also die kamen uns auf der Autobahn entgegen und das war wirklich schon gespenstisch. Man sieht ja öfter mal vielleicht so Konvois von der Bundeswehr oder so, aber dies war halt THW, Feuerwehr und auch Polizei. Also und das, wir reden dann hier von einem Konvoi von, ich schätze mal, irgendwo zwischen 50 und 100. Ich habe die leider nicht, aber es war schon, ich habe das ja auch gepostet. Das ist wirklich schon eine heftige Geschichte. Und da wurde dann schon so ein bisschen anders. Und bei der Fahrt bis nach Solingen hatten wir eigentlich keinerlei Probleme und haben auch nur zum Teil Sachen gesehen. Also in Solingen dann direkt, da gibt es eine schöne Biker-Kneipe und da standen dann die umgeranzten Bierbänke vor der Tür, also Sperrmüll quasi.
Okay, ja.
Da hat die Stadt übrigens auch sehr schnell reagiert. Die hat also gesagt, jeder kann seinen Sperrmüll vor die Tür stellen, E-Mail genügt und dann wird das abgeholt. Also hier in Solingen, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, ich habe mich heute auch nochmal durch die Lokalzeitung gefressen, ein sehr gutes Krisenmanagement. Soweit ich das im Gefühl habe, muss ich auch mal sagen, und was ich gelesen habe, aber dann eben auch hier zu Hause, drei Häuser weiter ist ein relativ steiles Gartengrundstück von Leuten, mit denen wir auch befreundet sind,
ja.
Und wo auch meine Kinder ihre Spielfreunde, also die sind auch befreundet, die Kinder, und da ist der Keller vollgelaufen. Und dann eben auch das Erdgeschoss unbewohnbar geworden. Und auch der Mitbewohner, der eine Einliegerwohnung hat, auch der muss jetzt erstmal ausziehen. Und das ist nur drei Häuser weiter.
Okay,
und das ist dieses, ne, ja. Also es hat natürlich ganze Städte oder ganze Dörfer.
Ja, weil die Bilder ja wirklich so krass waren, ne? Also ich habe mir
das. Aber genau, und heute ist es aber auch so, dass man sagt, die Gefahr kann wirklich von einer Straße in die andere
Papieren
unterschiedlich sein.
Ja, genau.
Und das ist dann, und da kommt dann wieder so ein bisschen der Helikoptervater durch. Bei solchen Starkregen kannst du dein Kind hier eigentlich nicht in den Wald lassen, weil wenn da so eine Flutwelle kommt, es gibt hier ja auch also tatsächlich den Lochbach zum Beispiel, das ist Überschwemmungsgebiet, da habe ich leider die Informationen zu spät bekommen, also noch nicht bekommen, da haben wir ja früher in der Nähe des Lochbachs gewohnt und der ist dafür ausgelegt, dass es also wenn es zu Überschwemmungen kommt, dass dann da gezielt überschwemmt wird, da weiß ich leider noch nicht, wie hoch der Pegel war, aber das ist wirklich so, dass es partiell, also ganz unterschiedlich ist. Und das ist das Bizarre an dieser Situation. Wir kommen beide von der Nordseeküste und wissen, okay, wenn irgendwie Sturmflut war, dann waren alle in Alarmbereitschaft. Ja, also dann wusste man, okay, Sturmflut ist angesagt und alle sind in Alarmbereitschaft. Und hier kann es ja jederzeit, also wie heute Vormittag, war es tatsächlich so, dass hier regelmäßige Hubschrauberpatrouillen kreisten, weil natürlich jetzt auch wieder Starkregen angesagt ist, angeblich nicht so
ja,
so
wann ist das jetzt also hier haben wir so eine kleine, also eine Mini-Unwetterwarnung, die gilt gar nicht richtig für Schleswig-Holstein. Also da soll Sonntag ordentlich Gewitter kommen und auch Starkregen teilweise.
Ja, aber also es wurde eigentlich schon für jetzt, wir zeichnen ja auf, wie du schon
Samstag,
sagst,
am
Samstag, heute, jetzt haben wir Samstag 13:40, es wurde eigentlich schon Gewitter angesagt, die Luft sieht danach aus und riecht auch und
ja,
hört
okay.
sich auch, also man hört noch keinen Donner, aber jetzt wird natürlich sehr besonders darauf geachtet, ja. Weil man natürlich große Angst hat, also gerade in den Dörfern und so, wo es jetzt besonders schlimm ist, da kann natürlich jetzt, sagt man jetzt, okay, das passiert uns kein zweites Mal.
Also ist denn dein Eindruck, dass da versagt wurde bei der Warnung? Also hörst du da sowas? Weil man liest da ja ganz unterschiedliche Dinge. Also dass da
ja, das ist natürlich ganz, ganz schwer zu sagen. Ich habe das Gefühl, das konnte man nicht wirklich voraussehen. es gab ja dann auch einen Radiosender, der in Wuppertal
weitergesendet
hatte. Und genau, Radio Wuppertal. Und ich finde das ganz, ganz schwer. Ja. Auch das muss genau wie bei Corona aufgearbeitet werden, weil es ist ja noch lange nicht fertig. Also das ist also wirklich, auch teilweise habe ich mit von Gastronomen gehört, auch eben die jetzt gesagt haben, wir können jetzt endlich wieder eröffnen und dann kommt so ein Ding. Also ich meine, also irgendwie leidgeprüfte Leute hier.
Also wir haben ja da tatsächlich auch einen Link in den Shownotes, Scientists for Future, die auch wirklich da nochmal ganz klar sagen, es ist die größte Flut-Hochwasser- Katastrophe im Binnenland, also sprich da, wo nicht jetzt an den Küsten. Ne? Wir werden nachher auch nochmal über 1962 sprechen, das ist fast 60 Jahre her, wo du gerade Helmut Schmidt vorhin sagtest mit dem Becher, ne? Als Innensenator damals. Ja. Damals gab es 340 Tote, kann man schwer miteinander vergleichen, weil da ist einfach die Nordsee, die Elbe, das ist nochmal eine andere Liga, möglicherweise. Ja. Aber die Ausmaße von dem, was euch da ereilt hat in NRW und vor allem auch in Rheinland-Pfalz, wollte ich sagen.
Rheinland-Pfalz, vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen.
Also Stand heute, was ich gelesen habe, die Zahlen habe ich jetzt mehrfach versucht zu verifizieren, mindestens 180 Tote, ne? Und 132 in Rheinland-Pfalz, 47 in NRW und ein Mensch in Bayern, ne? Und das ist schon krass. Und dann, was mich erschreckt, ich weiß nicht, ob du da auch was mitbekommen hast, dass es jetzt auch wieder Querdenker gibt, die, da gab es jetzt auch einen Bericht, dass THW-Helfer von Querdenkern beschimpft wurden. Da gibt es ja dann auch die, da haben wir auch einen Link in den Shownotes, so Verschwörungstheorien, dass sozusagen ich dachte erst, das wäre Satire, Postillon, dass einige behaupten, die Wolken wurden geimpft, damit diese Sache passiert.
Ja.
Und das macht einen ja fassungslos, oder?
Es macht einen fassungslos und da sind wir eigentlich an dem wichtigsten Punkt. Also ich habe das leider, muss ich wieder sagen, sehr ausführlich verfolgt, auch gerade bei Twitter und so, dass es Menschen, also jetzt wird alles dazu instrumentalisiert, um irgendjemand anders die Schuhe die Schuld in die Schuhe zu schieben.
Ja, das werden doch Parallelen zu da sehe ich Parallelen zu der ganzen Corona-Debatte, oder?
Also, ja, selbstverständlich. Ja. Man macht es sich einfach. Ja, das ist ja eine Schablone, Andreas, so wie ich das verstehe. Es wird einfach gesagt, wem können wir jetzt die Schuld in die Schuhe? Also einmal gibt es natürlich, sage ich jetzt mal, Lieschen Müller und Max Mustermann und den deutschen Michel, der einfach überfordert ist mit der Situation und sagt, ich muss doch irgendeinen Schuldigen finden. Und das war aber früher auch schon so, dass man gesagt hat, die Regierung hat Schuld, oder die haben Schuld. Jetzt kommt eine neue Qualität dazu. Jetzt wird halt gesagt, also die Regierung ist schuld, aber nicht, weil sie das Krisenmanagement schlecht gemacht hat, sondern weil sie irgendwie die Wolken beschießt, damit man Katastrophen aussucht. Also es wird immer bizarrer, aber es gibt dann immer mehr Leute, die dem auch anhängen. Und da eben auch das Thema haben wir ja auch schon 12-mal durchgehauen, aber das ist tatsächlich eine neue Qualität, dass bei einer solchen Katastrophe jetzt Leute in ein Gebiet fahren und dann Videos veröffentlichen und dann eben aber auch richtige Helfer vom THW angreifen oder mit Müll bewerfen. Das kann nicht sein.
Aber da kommt ja auch die Frage, vielleicht sollten wir das auch noch, weiß nicht, ob du einen guten Link hast, du bist ja näher dran, weil viele fragen ja auch immer, haben wir auch eine Mail bekommen zum Beispiel, was kann ich machen, wenn ich helfen will, ne? Und ich bin der Meinung, man kann im Moment nicht helfen, man sollte schon gar nicht hinfahren als Tourist oder sowas oder vielleicht auch sagen, ich will damit anpacken. Das machen schon die Feuerwehren, das macht das THW, das macht die Bundeswehr, das machen die Hilfskräfte. Aber was man machen kann, das kann jeder von uns, ob es 5 Euro sind oder auch nur 1 Euro oder mehr, spendet einfach Geld, weil ich glaube,
ganz
das
genau
ist jetzt das Entscheidende, ne?
Ganz genau. Und da möchte ich auch wieder sagen, bitte auch, liebe, kein Influencer wird uns hier hören, der eine große Reichweite hat. Aber Leute, die 3 bis 4 Millionen bei YouTube oder bei Instagram haben, Leute, ruft doch eure Follower zum Spenden auf. Geld spenden kann jeder. Es ist absolut, ich halte es auch für absolut nicht.
Also wir suchen was raus und machen das in die Shownotes. Es gibt ja seriöse Sachen. Also da finden wir was. Wollen wir einfach mal zur These 2 rübergehen, weil ich will
ich möchte nur noch ganz kurz den eindeutigen Hinweis, bitte nicht in die Krisengebiete fahren, auch wenn man helfen will, das ist gut gemeint, zum Beispiel die Gemeinde Euskirchen koordiniert das sehr gut, also bitte da auch in den Social Media Bereich gucken, wird da wirklich noch jemand gebraucht, aber das lieber den Profis überlassen, wenn noch Leute gebraucht werden, dann wird das schon irgendwo gepostet, aber nicht einfach auf Verdacht hinfahren, das ist gut gemeint, aber lass das bitte bleiben.
Nee, also wer da glaubt, jetzt mit anpacken zu müssen, also unkoordiniert schon mal gar nicht, also ne, es werden vielleicht Leute gebraucht, dann meldet euch bei beim THW, meinetwegen könnt ihr auch eintreten oder zur Feuerwehr gehen, aber macht das
sehr gut, ja, ja, sehr gut, aber bitte nicht einfach unkoordiniert, das ist einfach, ja, das ist eher hinderlich.
Dann lieber, ja, Geld geben und zu Hause bleiben, ja.
Genau, genau, jeder Euro kann sicherlich helfen.
Kommen wir einfach zu, ja, unserer zweiten These mal, ne? Also Wahlkampf und Hochwasser, genau, da werden Erinnerungen an die Bundestagswahl 2002 wach. Ja, genau, kurze Einstimmung, sagen, ne? Auch Gerd Schröder, genau, war damals du, Kanzler und Stoiber, genau, Ede Stoiber war der Herausforderer. Und viele waren sich da, waren der Meinung, dass Gerd Schröder abgewählt werden wird. Ne? Und dann kam, ja, plötzlich im Sommer 2002, ja, die große Oderflut, ja, und es, ja, war dann auch nachher eine Elbflut. Es war also wirklich ziemlich krass. Und Gerd Schröder hat das, was er einfach kann. Er hat einfach die richtigen Bilder genutzt. Er war plötzlich, ja, zu sehen in Gummistiefeln und so weiter und hat einfach, ja, einige haben das auch, wie ich finde, teilweise zu Recht kritisiert, aber er hat einfach die Gunst der, ja, Stunde mal wieder genutzt, die Macht der Bilder, ja, und, ja, hat es einfach geschafft, damit nochmal die Wahl zu drehen. Das muss man einfach so sehen. Ne? Ja. Und jetzt haben wir eine Parallele. Genau. Ja, jetzt haben wir drei Kanzlerkandidatinnen.
Ja, zum Teil, aber wir haben ja auch eine andere Situation, nämlich dass Frau Merkel einfach, Angela Merkel nicht mehr nicht mehr antritt, sondern das ist natürlich ein bisschen anders, dass also kein amtierender,
genau, richtig,
Kanzler, sie ist natürlich trotzdem ins Krisengebiet gefahren. Edmund Stoiber ist es damals nicht und das hat ihnen die Wahl gekostet. Also ja, genau, wahrscheinlich.
Und der Populismus, den Schröder da durchaus, muss man einfach so sagen, finde ich. Also war mein Eindruck damals. Ich weiß nicht, korrigiere mich da gerne, ja, aber er war halt auch ein begnadeter Wahlkämpfer, war er einfach, ne?
Ja.
Und hat das einfach, ja, gedreht, das Ding, ne? Auch wenn es nicht hilfreich war.
Er hat das gedreht, er war ja auch, haben wir ja auch schon in früheren Folgen drüber gesprochen, er war einfach ein Medienkanzler, er, ja, wusste das zu inszenieren, er hat das gedreht und auf der anderen Seite, wäre er nicht hingefahren, wäre das auch kritisiert.
Das wäre auch kritisiert worden.
Dass man
worden,
sagt, ne, das ist,
aber ich erinnere ich erinnere mich zum Beispiel an 2013, da war, glaube ich, kein Wahlkampf direkt, muss ich jetzt überlegen, nee, ich glaube nicht, oder doch? Doch, das war auch ein Wahljahr, ne, oder? Jetzt bin ich
2013,
oh Gott, jetzt überfordere ich dich. Wir sind
2017 war die 2017, doch, da müsste
es auch ein Wahlkampf. Aber war ich damals als Reporter in Lauenburg, da war ja auch Flut und da kam Frau Merkel eben auch und hat das geschickt gemacht und sie hat es so gemacht, wie man es macht. Also ähnlich wie Gerd Schröder vielleicht auch, einfach hingehen, Betroffenheit, ja, zeigen, zuhören und dann Geld versprechen. Das ist wichtig. Nicht im Weg stehen ist auch, ja, noch ganz gut. Ne? Also wenn ich, genau, als Politiker nicht im Weg stehe. Und dann aber auch abhauen aus dem Gebiet wieder. Den Leuten, genau, den Profis, genau, die Arbeit machen lassen und dann dafür, ja, sorgen, dass die Kohle bereitgestellt wird. Und ich hoffe, dass das, ja, jetzt die Verantwortlichen auch machen. Ich meine, wir haben alle, das ist jetzt, glaube ich, eine gute Woche her, die Bilder von Armin Laschet, der da stand und blöd in die Kamera gelächelt. Ja. Das ist ja alles zu gesagt.
Ja.
Ne? Aber man kann sich das... Ja. Also ich habe da teilweise mit ihm Mitleid gehabt, weil ich dachte, wie kann man so bescheuert sein? Ne? Und wer berät dich, ja, bitte? Und kennen wir doch auch die Situation, dass man vielleicht bei einer Beerdigung ist und dann, ja, vielleicht einen kleinen Spruch macht über den Verstorbenen, die Verstorbene, also einen netten Spruch und dann lacht man zusammen.
Genau.
Das kann ja sein, das ist unpassend,
ja,
wenn man das sieht.
Das kann ja sein, aber, ne,
hier muss der Dödel doch
sehr,
gewusst
sehr
haben, der Typ, ja, muss doch gewusst haben, dass wenn der Bundespräsident vorne steht und eine Rede hält,
ja,
dass da irgendwie mitgefilmt wird. Und dann steht er da mit den anderen und feigst, weißt du?
Das ist das genau das Richtige, was du sagst, er feigst, ob man jetzt mal kurz lacht,
ja,
oder so oder sich lächelt oder so, das ist ja noch ein Unterschied, aber, ja, die haben ja regelrecht gefeigst, wenn ich das richtig gesehen habe, hat er ja auch die Zunge rausgestreckt und muss er ja irgendwas ganz
Doofes
gelaufen
sein.
Da
habe ich ja auch mal den Link reingestellt, um mal so diese was trauen wir den Politikern überhaupt zu, und das finde ich ganz interessant, da gibt es eine Umfrage. Das, ja, ist ein Artikel, das ist jetzt von der Redaktionsnetzwerk Deutschland, hat das zusammengefasst, aber es hat eine andere Zeitung, aber da steht alles in dem Artikel, stellen wir mal rein. Und die Frage ist, trauen Sie den Politikern die richtigen Lehren zu aus dieser ganzen Geschichte, die wir haben, ne? Und, ja, bei Armin Laschet sind es nur 17%, die ihm die richtigen Lehren zutrauen, ne? Und bei Annalena, ja, Baerbock, wo man denkt, okay, die so als künftige Klimakanzlerin, da sind es auch nur 25%, die Vertrauen, ja, haben, dass sie da die richtigen Lehren hat. Bei Scholz sind es 20%. Und was ich dann ganz spannend finde, bei 38% ist es keinen von denen. Und das, ja, ist irgendwie auch bitter, oder?
Ja, und das ist eben der springende Punkt, dass dass ja auch einmal auf einmal jetzt Söder und Laschet die großen Klimaschützer sind und sagen, Klimaschutz ist wichtig. Das wusste man aber auch alles schon vor 25 Jahren, als Angela Merkel noch Umweltministerin war oder noch weiter zurück.
Ja.
Das ist alles nichts.
Es hat nichts Neues passiert.
Und man hat ja als Außenstehender oder als Bürger das Gefühl, dass da wirklich nichts passiert ist. Und das, also als ich die Zahl mir heute nochmal gegenwärtig habe, 51 Milliarden Tonnen Treibhausgase werden jedes Jahr in die Luft geblasen. 70% davon sind CO2. Und um das überhaupt noch zu verhindern, dass wir einer Klimakatastrophe entgehen können, muss das bis 2050 auf null reduziert werden.
Ja, aber da kommen wir nachher noch zu. Das machen wir, glaube ich, in der dritten These nochmal, um einfach
genau, zu sagen, was. Genau, ja, ich wollte nur mal kurz anteasern.
Aber ich bin wirklich so dieser, wir haben ja neulich schon mal in der Kanzlerinnenfolge darüber gesprochen. Und je mehr ich mich mit deinem Ministerpräsidenten befasse, Armin Laschet, so mehr gruselt es mir davor, wenn dieser Mann, ich will ja kein Wahlkampf machen. Aber wenn ich mir allein seinen, dann kann ich wirklich, da haben wir auch einen Link in den Shownotes drin, der Mann heißt Nathaniel Leminski, das ist der Chef der Staatskanzlei, ist 35 Jahre alt und der engste Berater von Armin Laschet. Und unter katholisch.de gibt es einen kleinen Artikel über ihn, wo man einfach mal mehr über diesen Mann erfährt. Und der ist also mehrfach durch homophobe Äußerungen aufgefallen, der ist rückwärtsgewandt und dem traue ich absolut nicht zu, dass er die richtigen Antworten in Sachen Klimapolitik und so weiter findet. Das ist ein rückwärtsgewandter Mann, obwohl er so jung ist. Und Armin Laschet ist gar nichts dagegen zu sagen, Katholik zu sein. Aber das ist ein Mann, der einfach so gefangen ist in einem Wertekorsett, das aus meiner Sicht völlig falsch ist. Und das eigentlich nur bedeutet ein Weiter-so. Und das ist also absolut, also gar nichts gegen eine vernünftige konservative Politik. Das ist einfach eine Einstellungssache.
Ja.
Aber hier finde ich so rückwärtsgewandt. Ich fühle mich wirklich in die 50er Jahre gebeamt und mir gruselt davon.
Es wird dann genau wie bei Trump nichts passieren. Es wird gar, also bei Trump war es ja noch schlimmer.
Ich möchte jetzt auch Laschet und Trump nicht vergleichen. Verstehe mich da nicht falsch.
Ich möchte Laschet und Trump auch nicht. Aber wo du jetzt sagtest, rückwärtsgewandt. Und da kann man durchaus schon, also Kohle, Stichwort Kohle und so, da kann man durchaus das schon sehen. Die Garantie würde ich auch geben, dass das fürs Klima nichts getan wird die nächsten vier Jahre.
Das ist jetzt
keine Wahlbeeinflussung.
Das ist einfach absehbar. Nein, aber er hat ja auch sich in Corona hat er ja auch gesagt, wenn Wissenschaftler das und das behauptet, muss man das hinterfragen. Ganz genau das Gegenteil ist der Fall. Und das macht mich so wütend.
Ja.
Du solltest nicht das hinterfragen. Natürlich gibt es auch Wissenschaftler, das haben wir bei Corona ja auch gelernt, die unterschiedliche Thesen aufstellen. Aber am Ende müssen sie es beweisen. Und dann gibt es einfach Fakten. Und wenn ein Laschet tatsächlich behauptet, er will nicht auf die Wissenschaft hören, so habe ich ihn verstanden, leider habe ich ihn falsch verstanden, aber dann macht mir das Angst. Ne? Also ich finde, wir sollten mehr auf die Wissenschaft hören und nicht weniger.
Genau. Wo du vorhin gesagt hattest, dass er einfach schlechte Berater hat. Er muss wirklich sehr schlechte Berater haben. Denn auch hier hat er ja, weiß ich auch nicht, was ihn geritten hat, als er gesagt hat, ich höre ja nie oder glaube auch nie an das, was die AfD sagt. Aber hier stimme ich ihnen zu. Also wie kann man dieser Partei dann so in die Hände spielen? Und
also geht da rein, geht einfach mal in die Suchmaschine eurer Wahl und googelt mal den Natter. Neil Leminski, also wertefrei. Der Mann hat jetzt keine strafbaren Handlungen gemacht. Aber wenn ihr euch mit dem Mann beschäftigt und auch mit seiner Familie, und es gibt keine Sippenhaft, ist mir völlig klar. Aber guckt euch das an und fragt euch, ob das in die Zeit passt. Mhm. Ja, also das ist wirklich gruselig. Ja. Und da gibt's dann eben auch noch einen schönen, gerade wo wir bei dem Thema sind, was ich eben kurz angeritten hatte oder angeschnitten habe, diese geimpften Wolken, wo ich sagte, das macht einen so Fach, dass angeblich schon wieder Verschwörungstheorien aufkommen. Aber das kommt ja daher, wenn ich der Wissenschaft nicht vertraue, ne? Wenn ich dann die richtigen Fragen stelle. Und da kann ich wirklich den Faktenfuchs nochmal empfehlen. Also auch in den Shownotes, ich glaube, das vom Bayerischen Rundfunk, wo es einfach nochmal genau erklärt wird. Also das ist guckt euch das bitte an.
Ja. Also wir stehen hier wirklich auch an einer Zeitenwende. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie wird das sein, wenn meine Kinder so alt sind wie ich?
Ja.
Wird es dann auch immer noch so eine starke Gegenbewegung, egal gegen was? Also es ist ja, das haben wir auch schon tausendmal diskutiert, dass es natürlich ist, es ist immer gut, kritisch zu sein, und kritischer Journalismus ist wichtig, und auch selber denken, querdenken möchte ich es niemals nennen, ist auch wichtig. und natürlich müssen auch Skandale aufgedeckt werden, aber bitteschön sich hier an Fakten und Belege halten.
Und dann kommt
und wenn ich
Entschuldigung, entschuldige bitte,
Nein, und trotzdem haben ja, und das ist das Erschreckende, dass einfach gesagt wird, ach, das passt genau in mein Schema. Ich kenne so viele Sachen, die für mich unbequem sind, aber wenn ich sage, okay, das ist belegt, was soll ich denn tun? Also, und andere machen es sich einfach und sagen, ach, das passt gerade in mein Schema, ich bin gerade irgendwo benachteiligt, dann kann ich ja behaupten, das. Und dann wird einfach nicht gesagt, okay, wo sind denn Belege? Ja. Belege. Ja, also, und dann verläuft das im Sande und das ist ganz, ganz...
Naja, dann gibt's doch jetzt, heute habe ich das gerade gesehen, das ist irgendwie so ein Bildchen, wo es dann heißt, ja, Frau Merkel fliegt zum Kaffee trinken in die USA mit einem Privatjet, bla bla bla, ne, und fordert von uns Verzicht, bla bla bla, ne, soll es auch bei sich anfangen. Ja. Da denkst du, Alter, natürlich muss sie in die USA fliegen und Biden besuchen, ne, also das ist doch keine Frage. Ja. Oder dieses andere, ich weiß nicht, ob du das Bildchen auch kennst, auch ganz gruselig, wo denn so da stehen so ein paar Katastrophenschutzfahrzeuge im Wasser. Ne?
Ja.
Und ja, und dann heißt es, ja, seht ihr, liebe Grüne, oder was weiß ich, liebe Klimaschützer, das kommt dabei raus, man kann doch nicht auf Elektromobilität setzen.
Ja,
ne?
und das ist
so ein Quatsch.
Das ist,
also keiner hat gesagt, im Katastrophenschutz wird jetzt auf Elektromobilität gesetzt. Das ist Bullshit.
Nein, und das ist diese Deutungshoheit, das darf es einfach nicht geben. Also Meinungsäußerung.
Ja. Also haken wir den Wahlkampf mal ab, weil sonst verrennen wir uns hier noch und gehen wir auf die dritte These, oder was meinst du?
Eine Sache noch ganz, ganz wichtig, ganz kurz hinten ran zu sagen, das mit dem Verzicht, oder kommt das jetzt? Kommt das jetzt auch bei dir?
Das würde ich im Verzicht machen, das würde ich jetzt tatsächlich im dritten Teil
machen. Okay, dann präsentiere uns die dritte und letzte These,
weil wir auch immer
vorwärtsgewandt sein wollen.
Genau, ich will, bevor es regnet, auch nochmal an den Strand heute.
Nein. Ja. Also,
These 3. Nach uns die Sintflut. Kriegen wir bei der Klimakrise noch die Kurve? Thomas, deine Meinung?
Ja, das hatte ich ja schon gerade eben angeteasert. Also wir müssen bis 2050 den CO2-Ausstoß auf null reduzieren. Dann kann es noch irgendwie klappen. Das ist der Stand heute. Und wenn ich dann eben höre, naja, bla bla bla, und warum nicht, also fossile Brennstoffe ist doch, das wird dann alles schön geredet, dann fühle ich mich immer sehr hilflos, anstatt zu sagen, was können wir wirklich besser machen. Und ich hoffe, dass das Bewusstsein der meisten einfach groß ist, dass man sagt, okay, was kann man dann wirklich tun? Aber wenn ich hier weiterhin sehe, dass die Leute ihr Auto permanent, ob es jetzt kalt oder warm ist, im Stand laufen lassen, und dann wird gesagt, ja, das ist ja nur mein Auto, das ist nicht so schlimm, oder was geht dich das an? Dann gebe ich so langsam die Hoffnung auf und sage, okay, ich kann meine Kinder einfach nur noch darauf vorbereiten, zu sagen, mit Extremwetterlagen irgendwie klarzukommen und in sich ein Gebiet auszusuchen, in dem sie wohnen. Das ist jetzt, hört sich dramatisch an, aber ich meine, der Gedanke stellt sich mir schon, also die Frage stellt sich mir schon, wenn das so weitergeht und ich habe das Gefühl, es wird sich jetzt nicht viel verändern, dann finde ich das schon sehr besorgniserregend. Aber ich werde alles dafür tun, was in meiner Macht steht, zu sagen, okay, wie kann man dann die Umwelt besser schützen oder was kann man selber denn eigentlich tun?
Also ich sehe wirklich große Parallelen, auch wenn das im ersten Moment nicht ganz klar wird. Ich versuche es aber jetzt trotzdem zu erklären, zu 1968. Also zu einer kompletten gesellschaftlichen Revolution oder Reformation, wie wir es nennen wollen, aber dieses Umdenken in den Köpfen. Wir haben also 1968, glaube ich, da ist auch vieles falsch gelaufen durch diese Studentenbewegung, will ich jetzt nicht alles verherrlichen, aber vieles ist da einfach, da wurde mal neu gedacht, da wurden einfach verkrustete Strukturen endlich mal weggenommen, es wurde einfach auch mehr Freiheit gewagt, es war einfach ein Aufbruch. Und wir müssen uns, glaube ich, also ich fände es gut, wenn wir einen Aufbruch haben, der wirklich heißt, also das ist ein Jahrzehnt der Fakten, dass die 20er Jahre zum Jahrzehnt der Fakten, dass wir einfach mehr an die Realität glauben, dass wir uns mehr mit den echten Dingen beschäftigen. Und das wäre so wichtig.
Dass im Grunde, sage ich mal, Populismus und Fake News im Grunde gar keine Chance mehr haben.
Genau.
Ja, also, dass man sagt, man kann über alles diskutieren. Ne?
Und deshalb noch eine etwas ältere Geschichte, aber das sollten wir auch mal in den Shownotes machen. Q Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen? Du hast ihn auch gehört, diesen wunderbaren sechsteiligen Podcast. Auch bitte in die Shownotes. Und das ist so interessant, wie es auch funktioniert, wie es in den USA losging mit diesen Verschwörungstheorien, was wir auch in der Folge mit damals mit André Wolf hatten von Mimikama, diese ganze Geschichte mit dieser Pizzeria und so weiter, dieser ganze Wahnsinn.
Ja,
also Pizzageht. Also hört euch das einfach mal an. Das ist echt unfassbar spannend.
Also witzigerweise oder interessanterweise gibt es wirklich sehr, sehr viele Folgen, die ihr euch zusätzlich, falls ihr jetzt neu zu uns gestoßen seid, und das ist nicht so unwahrscheinlich, denn wir haben eine gewisse Zuschauer- oder Hörerzahl jetzt überschritten, Abonnentenzahl muss man sagen, aber es kommen jetzt wirklich täglich sehr viele neue dazu, das freut mich wirklich sehr. Ich möchte an dieser Stelle das sagen, ohne anzugeben, aber es freut mich einfach sehr, weil wir ja jetzt schon über ein Jahr daran arbeiten und jetzt kann man wirklich sehen, wachsen die Hörerzahlen. Also herzlich willkommen an alle neuen Hörer und auch Abonnenten. Und es gibt wirklich in der Vergangenheit, sogar in der jüngeren Vergangenheit, Ethik, Ehrenamt und Ärmel hoch hatten wir jetzt, das vor zwei oder drei Folgen alt. Das passt gruseligerweise, in Anführungszeichen, passt das ja sehr gut zu dieser aktuellen Flutgeschichte. Also was kann man selber tun? Da nochmal meine Hörempfehlung auch da reinzuhören und ansonsten einfach auch nochmal auf unserer Webseite www.der-digitale-frühshoppen.de noch mal gucken, da sind alle Folgen verzeichnet.
Genau, und ihr findet uns auf, da auf könnt ihr euch die allen, auch allen, bis auf Telegram. Anhören. Telegram sind wir nicht. Aber findet uns bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter natürlich. Und da würde ich gerne, wenn du erlaubst, nochmal auf diesen Rant von Florian Aigner eingehen.
Ja, bitte. Das ist
ein Wissenschaftsjournalist aus Österreich, ne? Und der hatte bei Twitter geschrieben, fand ich ganz spannend. Ich werde den nicht den ganzen vorlesen, den haben wir auch mal verlinkt in den Shownotes. Aber das finde ich sehr, sehr spannend, was er da erzählt. Er hat auch sehr viele gute Gedanken schon zum Thema E-Mobilität und auch zu diesem ganzen Thema, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, dass Wasserstoff ja besser ist. Ja, mag sein, aber es ist halt noch nicht serienreif. Aber auch da gibt es von Florian Aigner sehr kluge Aussagen. Aber Florian Aigner hat Folgendes geschrieben. Unterbrich mich, wenn es zu lang wird, bitte, weil ich merke das oft nicht.
Hau rein.
Also Florian Aigner
bei Twitter. Ich halte das für sehr wichtig, ne? Auch. Ja.
Also er hat geschrieben, Klimaschutz darf nicht Verzicht bedeuten. Das ist ein furchtbares politisches Framing, dem gleich mehrere Fehler gleichzeitig zugrunde liegen. Wer so etwas sagt, kann in der Klimadiskussion nicht mehr ernst genommen werden. Dann schreibt er, zunächst, tatsächlich wäre es naiv zu glauben, wir könnten das Klima retten, indem wir einfach ein bisschen verzichten. Genau wie man soziale Ungleichheit nicht mit Almosen für Bettler beseitigt, entkommen wir der Klimakrise nicht durch braven Verzicht. Es geht um Systemwechsel. Angenommen, wir würden unser System weiterlaufen lassen, aber auf ein Drittel unseres Konsums verzichten. Das wäre eine radikale Einschränkung, die unsere Lebensqualität massiv verringern würde. Es wäre eine der schlimmsten Wirtschaftskatastrophen, die es jemals gab. Doch was wäre damit erreicht? Nicht viel. Wir würden dann größenordnungsmäßig ein Drittel der CO2-Emissionen einsparen. Das ist zu wenig. Wir brauchen nicht eine Reduktion auf zwei Drittel, sondern auf null. Das ist nicht durch Verzicht zu erreichen, sondern nur durch radikale Innovation. Insofern ist es ein furchtbares politisches Framing, wenn man Klimaschützern vorwirft, die Gesellschaft zum Verzicht zu zwingen und allen etwas wegzunehmen. Nein, es fordert niemand. Es wäre nur schmerzhaft und würde nicht einmal das Problem lösen. Der letzte Absatz noch. Wir brauchen eine umfassende Systemreform, einen Ausstieg aus fossiler Energie, ein Ende der Verbrennungsmotoren, ein Umdenken im Bau, in der Industrie und in der Raumplanung. Daran führt kein Weg vorbei. Und das ist alles möglich mit heute verfügbarer Technologie. Geht dann noch weiter, ich will euch hier nicht volllabern, geht auf diesen Link.
Ja.
Das ist unfassbar schlau, finde ich, was er sagt. Also
Das ist vor allen Dingen die ersten Sachen fand ich sehr gut, wobei ich natürlich auch sagen muss, klar, Verzicht, also auf der anderen Seite fände ich es ein falsches Signal, wenn man sagt, ihr müsst nichts ändern, ihr könnt weiterhin das und das machen, aber das hat ja nur bedingt damit zu tun. Ich verstehe schon, wie das ist, nur einige sagen, ach, dann kann ich ja weiterhin die Umwelt belasten. Also ich glaube schon, dass man im Kleinen auch etwas tun kann,
genau,
ein Bewusstsein zu erzeugen.
Das ist ja auch nicht in Frage gestellt, aber es geht darum zu sagen, es geht, wenn du den Leuten immer nur sagst, wir verzichten.
Das hilft nicht genug.
Ja. Also das werfe ich auch so ein bisschen den Grünen vor, das finde ich manchmal ein bisschen anstrengend. Ja. Wir wollen ein Verbot, wir wollen das, und ich finde auch bei Verbrennern, das hat Vince Ebert mal so schön beschrieben, ich habe das Zitat jetzt nicht hier, das ist ein Wissenschaftskabarettist, Vince Ebert haben wir auch schon mal öfter erwähnt, der hat immer so gesagt, das war damals ja auch sehr erfolgreich, als wir das Nokia 3310 verboten haben, um die Ära der Smartphones einzuleiten. Ne? Und genau das ist der Punkt.
Ja.
Ich muss doch etwas nicht verbieten, wenn ich etwas Besseres habe. Und das ist, glaube ich, so dieses, und da ist, kommt wieder Wissenschaft, Innovation ins Spiel. Und ich will jetzt auch keine Werbung für den VW-Konzern machen, aber du merkst doch langsam, wie VW die Kurve kriegt, weil sie einen Vorstandsvorsitzenden mit dem dies jetzt haben, der einfach konsequent umdenkt. ne, der einfach sagt, komm, wir versuchen das. Und da gibt's jetzt den ID4, den, oh Gott, jetzt mache ich doch Produktwerbung. Nee, das möchte ich nicht gerade sagen. Aber das ist, weißt du, genau das ist der Punkt. Wir müssen, und also gerade die Industrie muss da Vorreiter sein. Sie müssen auch Chancen haben in der Politik. Und es geht nicht, wenn Deutschland, wir alleine können gar nichts bewältigen. Wir müssen es gemeinsam tun. Und ich glaube, die Bundestagswahl muss jetzt, sollte jetzt dafür genutzt werden, dass wir eine Regierung bilden können, die auch bereit ist, international zusammenzuarbeiten mit anderen, um dieses Weltproblem, was wir haben, aus der Welt zu schaffen.
Es können nur Veränderungen im großen Geschehen, sind wir uns darüber einig, und trotzdem sollte man selber sagen, ach, ich schmeiß heute meinen Müll mal nicht aus dem
Natürlich,
Fenster.
Natürlich, keine Frage. Also das ist, nein.
Also, ne, also ja. das Bewusstsein sozusagen erweitern, und das ist in diesem Fall nicht esoterisch gemeint, sondern einfach zu sagen, dass man einfach so ein bisschen hinguckt. Und an dieser Stelle noch ein kleiner Gruß an die Stadt Leipzig, denn die ist eine Stadt, die den E-Roller-Anbietern gesagt hat, E-Roller könnt ihr gerne bei uns aufstellen, aber nur wenn die an festen Abgabepunkten, und damit ist kein E-Roller-Anbieter eingestiegen, weil denen das zu blöd war. So kann man es auch machen.
Ja.
Ne? Passt ja so ein bisschen zum Thema, so ein bisschen die Freude möchte ich da nochmal kundtun. Okay, gut. Aber das war's dann im Grunde. Ja,
haben wir. Thomas, ich würde sagen, wir haben soweit alles durch. Ich wünsche dir noch ein zauberhaftes Wochenende und allen Hörerinnen auch natürlich. Abonniert uns gerne bei den Plattformen, die es gibt. Also ihr könnt uns bei Spotify, natürlich bei Apple, bei Google, überall.
Google Podcasts.
Einfach lasst uns ein Abo da. Schreibt uns auch gerne über unsere schon erwähnte Homepage, ne, derdigitale-frühshoppen.de. Da findet ihr alle Folgen zum Nachhören, natürlich auf allen anderen Plattformen. Wir freuen uns immer über Feedback, wenn ihr uns schreibt, und auch über kritische. Ich habe zum Beispiel eine kritische Zuschrift bekommen, dass die Hörerin uns zwar sehr gerne hört, aber manchmal labern wir zu viel. Ich hoffe, das war heute nicht zu viel. Wir sollen also uns mehr auf unsere Kernkompetenz, wie heißt das, berufen?
Das Labern.
Ja, nee, war das Labern? Ach Gott, ich komme hier nicht mehr raus. Ich gehe jetzt an den Strand.
Genau, denn auch dieser Podcast kann auch genau du, der da jetzt zuhörst, der kann auch dein Leben verändern. Tschüss, mach's gut.
Tschüss. Ich nehme die Stöcke in die Hand.
Grüße, bis dann, hau rein.
Ende.